Das ist ja alles ganz schön mit dieser KI, aber wie probiere ich sowas aus? Wo gibt's das zu kaufen? Was kostet das? Heute wollen wir versuchen, die Hemmschwelle beim ersten Einsatz von LLMs zu reduzieren und ein paar Hinweise zu geben, welche Alternativen es gibt, falls ihr mal abseits von OpenAI Erfahrungen sammeln wollt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Künstlich Klug, dem KI-Podcast ohne Hype, dafür mit Fakten und Begeisterung. Von Afritz Consulting und Divisio. Hier am Gereon in Köln, wie immer, präsentiert von Andreas Fritz und Christoph Henkelmann.
Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal Hallo gesagt habe. Hast du beim letzten Mal Hallo gesagt?
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich sage jetzt mal Hallo. Hallo bei der zweiten Folge, zur zweiten Folge von Künstlich Klug, unserem KI-Podcast.
Ja.
Beim letzten Mal haben wir uns mal Gedanken darüber gemacht, wie ein LLM, wie ChatGPT, funktioniert. Und dann ist uns eingefallen, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir mal kurz erklären, wie man sowas überhaupt, also wie komme ich da dran? Wie benutze ich das? Du benutzt ja viel mehr verschiedene LLMs als ich. Du probierst ja wirklich jedes Spielzeug sofort aus, was ja sehr praktisch ist, weil ich das dann nicht machen muss. Ich kann nicht einfach fragen, ist das gut oder schlecht. Da wäre jetzt meine Frage, wenn jetzt also jemand hier zugehört hat und hat gesagt, okay, jetzt muss ich mir das auch endlich mal antun. Oder jemand hat beim letzten Mal gelernt, aha, es gibt noch mehr als ChatGPT. Was für Anbieter gibt es denn da? Also wie gehe ich daran? Was muss ich wissen? Und ja, wie probiere ich ChatGPT oder einen Konkurrenten aus?
Ja, genau. Also man muss vielleicht einmal ein bisschen abgrenzen. Es gibt viele große Anbieter und ganz, ganz, ganz viele kleine Anbieter. Wenn man die großen irgendwie im Blick behalten möchte, ist das OpenAI mit den ChatGPT-Modellen, ist das Anthropic mit den Modellen, die Claude heißen bei denen, ist das Google mit den Gemini-Modellen. Dann gibt es noch DeepSeek als relativ großen Anbieter und den Modellen, die die haben. Ansonsten gibt es quasi noch ein relativ bekanntes von Meta, das O-Llama oder das Llama-Modell. Genau.
Und Mistral, der einzige europäische Anbieter, der ein kompetitives Modell zu bieten hat. Denn, das muss man sagen, also was du bisher aufgezählt hast, war USA, bis auf DeepSeek, die sind aus China.
Ja, korrekt, korrekt. Also das sind so die großen Anbieter, die man da häufig sieht und ich sag mal, die meisten verwenden. Genau. Und die meisten dieser Anbieter haben mehrere Modelle im Angebot. Also nicht nur ein Modell, sondern einfach mehrere Modelle. Das war am Anfang noch ein bisschen einfacher. Mittlerweile wird man erschlagen an einer Auswahl, die man irgendwie treffen kann. Und ich mache mir häufig den Spaß, um eine gute Auswahl für mich, für manche Anwendungszwecke zu finden. Ich nutze Chatfenster oder Software, um mehrere Modelle gleichzeitig auszuprobieren. Oder log mich einfach bei mehreren Modellen ein, gebe denselben Prompt, also denselben Befehl bei allen ein und guck mal so, was das Ergebnis macht. Und dann sehe ich quasi, welches Modell ich lieber benutzen möchte.
Das hast du gesagt, du loggst dich da ein, vielleicht um wirklich auch jeden abzuholen, damit sich da keiner überfordert fühlt. Das heißt also, da registriere ich mich wie bei jeder anderen Webseite, wie bei einem Webshop auch. Das heißt also, wenn ich jetzt Anthropic ausprobieren will, die Links zu diesen unaussprechlichen Namen, die packen wir dann in die Shownotes. Ich will das jetzt gar nicht buchstabieren. Aber wenn ich Anthropic ausprobieren will, dann gehe ich auf deren Webseite, mache mir da einen Account und in der Regel chatte ich erstmal auf der Webseite des Anbieters in einem Chatfenster.
Korrekt.
Oder manche haben auch Apps, glaube ich, kann man sich dann runterladen, ne?
Korrekt, genau. Also das ist so der gängige Weg. Und ansonsten kann man sich halt eigene Software runterladen oder im Web nochmal eine Oberfläche nutzen, wo man das Ganze über einen API-Key einbindet. Also sprich über eine Schnittstelle, die man dort nutzt und man generiert quasi, wenn man dann sich einen Zugang geholt hat, einen Schlüssel, einen eindeutigen Schlüssel, dass das mein Zugang ist. Und den kann man dann quasi in anderen Programmen mit einbinden und dann kann ich das Modell auch dort nutzen.
Das hört sich aber eher an für etwas an, das Softwareentwickler erstmal ausprobieren sollten, weil man kriegt diese API-Keys nicht mit den normalen Zugängen. Da braucht man dann einen anderen Account für, richtig? Also so kenne ich das
Teilweise
von.
ja, teilweise nein. Also teilweise kann man sich die API-Keys auch so holen,
Ach,
tatsächlich. Ja,
ja, das ist zum
genau.
Beispiel. Wer gibt denn API-Keys mit einem Personal-Account raus?
Meines Wissens nach Anthropic. Okay. Muss ich nochmal, also bevor wir hier Unsinn erzählen, muss ich nochmal reingucken, aber man kann sich auch so API-Keys generieren, genau. Mhm. Bei ChatGPT bzw. OpenAI braucht man quasi die Admin-Kontrolle hinten dran. Mhm.
Genau. Das heißt also, manche haben verschiedene Arten, das heißt, ja, man kann sie als Privatnutzer oder als Unternehmen registrieren. Ja. Und dann gibt es auch verschiedene Arten von Accounts. Wie unterscheiden die sich denn jetzt noch? Ja. Außer die Tatsache, dass ich natürlich als Unternehmen, da muss ich meine Umsatzsteuer-ID eingeben, mhm, und kriege halt eine Rechnung, mhm, damit ich es vielleicht absetzen kann und so. Aber was ist denn noch die Unterschiede zwischen den Privataccounts, ja, und den Firmenaccounts?
Also grundsätzlich, die meisten Anbieter haben einen kostenfreien Account.
Ja, das ist ja super, da benutze ich doch nur den. Warum sollte ich den denn nicht benutzen?
Genau, dort hat man aber meistens nicht die neuesten Modelle dabei und ein sehr eingeschränktes Kontextfenster.
Mhm. Was ist ein Kontextfenster?
Kontextfenster bedeutet, ich kann nur eine gewisse Menge an Text und damit auch eine gewisse, mhm, Menge an Tokens eingeben, mhm, die er überhaupt verarbeiten kann. Aha. Und das ist dann sehr eingeschränkt. Mhm. Ich mache ein Beispiel, wenn das sehr eingeschränkt ist und ich chatte mit ihm und gebe ihm am Anfang irgendwas mit. Beispielsweise, mein Geburtstag ist am...
Muss man überlegen, wann ist er?
Genau, ist an irgendeinem Datum. Und chatte mit ihm weiter und es wird mehr Text generiert und frage ihn irgendwann hinterher, wann ist denn mein Geburtstag? Dann weiß er das im Zweifel gar nicht mehr, weil das Kontextfenster schon erschöpft ist und ich zwischendrin so viel Text gebraucht habe. Mhm. Das bedeutet, wie gesagt, also bei den kostenfreien Accounts ist das Kontextfenster sehr klein und ich habe in der Regel ältere Modelle als wie in einem Plus-Account oder einem Pro-Account, wie auch immer die das nennen. Genau, dann haben die meistens so eine Stufe drin, $20 oder irgendwie sowas, mhm, 20 Euro, um die Modelle wirklich gut nutzen zu können. Also dann habe ich die Auswahl der Modelle, habe große Kontextfenster etc. Und dann haben die meisten Anbieter nochmal irgendwie Unternehmensaccounts oder ja, höherwertigere Accounts. Ich weiß, OpenAI hatte das mal ganz, also nach ein, zwei Jahren nach Einführung auf die Webseite mitgepackt. Dann waren $200 Account mit dabei, mit einem extrem neuen Modell, einem extrem großen Kontextfenster. Das konnten dann nur diese Leute nutzen.
Mhm, ja. Ja, gibt ja noch einen Aspekt bei den kostenlosen Accounts, mhm, denn ich denke, der Datenschutz ist da nicht ganz unerheblich, gerade bei den amerikanischen und chinesischen Anbietern. Ja. Würde ich mir zweimal überlegen, was ich in den öffentlichen Account reinschreibe, ja, weil, also zumindest bei OpenAI weiß ich, der kostenlose Account, die machen mit den Daten mehr oder weniger, was sie wollen.
Genau.
Bei den anderen Accountstufen behaupten sie zumindest, dass sie es nicht tun.
Ja.
Ob man das dann glaubt oder nicht, muss man schauen.
Würde ich mich wahrscheinlich bei keinem Anbieter drauf verlassen. Mhm. Wir machen, glaube ich, die Folge nochmal separat, wo wir über die lokale Anwendung von solchen Modellen sprechen. Und ich glaube, so kann man sie am ehesten datenschutzkonform nutzen. Mhm.
Man hat zumindest irgendwo, wenn man die Account-Bestimmungen genau liest, kann man auf jeden Fall auf etwas verweisen. Wobei ich sagen muss, ja, ich persönlich traue zumindest Mistral an der Stelle als europäischen Anbieter. Die sind ja auch in Frankreich firmiert. Mhm. Die können sich's nicht leisten, glaube ich, wirklich zu behaupten, die Daten nicht zu nutzen und es dann trotzdem zu tun. Bei den Amerikanern ist es ja jetzt zumindest so, dass OpenAI von einem Gericht verpflichtet worden ist, die Daten aufzuheben. Mhm. Das ist ja das jüngste Urteil. Das kommt aus der Klage der New York Times. Im Zuge der Beweisaufnahme hat jetzt das Gericht OpenAI untersagt, die Daten zu löschen.
Okay.
Das heißt, da sieht man das schon mal. Die können sagen, was sie wollen, aber das amerikanische Gericht sagt, nee, das wird nicht gelöscht. Das heißt, was man im Moment zumindest über die normalen Chat-Accounts, ob das über die API-Accounts auch so läuft, weiß ich nicht, eingibt, wird erstmal auf unbestimmte Zeit dort gespeichert und wird dann eventuell auch vor Gericht eingesehen. Das muss man sich halt dann immer überlegen. Ja. Aber wie du sagtest, es gibt, wenn man selbst Mistral nicht trauen möchte, gibt es ja immer noch die lokalen Modelle, die man auf seinem Laptop laufen lassen kann. Mhm. Aber da sprechen wir vielleicht mal in einer anderen Folge drüber, weil da muss man noch ein paar mehr Klimmzüge machen.
Ja.
Genau. Also was wir jetzt haben ist, ich gehe auf eine Webseite von einem Anbieter. Die großen führen wir dann in den Shownotes auf. Mhm. Ich registriere mich.
Ja.
Wenn ich zumindest dann ein bisschen was bezahle, habe ich eine gewisse Garantie, dass vielleicht nicht alles gleich verwendet wird. Aber du sagtest, ich habe jetzt verschiedene Modelle. Und du vergleichst die einfach. Aber was sind denn so für Kriterien für die unterschiedlichen Arten von Modellen? Also worin unterscheiden die sich?
Genau, also es gibt häufig einen grundlegenden Unterschied zwischen Geschwindigkeit, Kontextgröße, Reasoning oder nicht Reasoning, also sprich, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben, ob die Schritte, es vorher runterzubrechen und dann in Einzelteilen zu beantworten, ob das schon mit eingebaut ist oder nicht. Mhm. Das sind so die wesentlichen Unterschiede. Also ich mache mal ein Beispiel. Bei ChatGPT ist 4o beispielsweise das Nicht-Reasoning-Modell und das O4 das Reasoning-Modell.
Die Namen sind ja auch wirklich absolut unverständlich. Also selbst ich, der das täglich beruflich macht, ich muss jedes Mal die Webseite aufmachen, um rauszufinden, was jetzt O3, 3o, 4o, 4o Mini. Also die Namensgebung ist bei denen auf jeden Fall verbesserungswürdig.
Ja, muss man gut dranbleiben, das stimmt.
Für mich ist es ganz simpel, einfach Anbietername und Model List zu googeln, also ganz altmodisch zu googeln, weil da bekommt man die Webseite mit den neuesten Sachen, denn die Modelle wissen teilweise selber nicht, wer sie sind und was der Cutoff ist. Ja. Das heißt, in der Regel weiß ein Modell, wenn man es fragt, welches es ist, aber ich habe es auch schon erlebt, dass ein Sonnet-Modell, das ist eine Klasse von Modellen bei Anthropic, behauptet hat, es wäre ein Opus-Modell. Das heißt, die wissen das selber nicht so genau, da würde ich dann lieber immer mal auf der Webseite nachgucken, was die können, stelle ich mich immer ganz dumm und sage, naja, wenn Reasoning bessere Ergebnisse liefert, warum benutze ich nicht immer Reasoning?
Genau, ich für mich persönlich nutze häufig Reasoning, einfach weil ich da einen hohen Qualitätsanspruch an die Ergebnisse habe und im Zweifel auch etwas länger warten kann oder möchte.
Ja, aber das ist der Hauptgrund, die Wartezeit.
Genau.
Also ich habe jetzt, ich muss gerade etwas sehr Kniffliges machen, wo ich O3 Pro, das allergrößte, benutze und der überlegt auch schon mal 5 Minuten.
Ja.
So, genau. Das ist dann natürlich kein knackiger Dialog mehr. Ne?
Nein, das ist richtig. Wenn ich aber, wie gesagt, eine hohe Qualität bei den Ergebnissen haben möchte und auch mir vorher beispielsweise im Prompt, also Gedanken mache, wie soll das Ergebnis aussehen, das gut beschreibe, viel Kontext mitgebe, ich glaube, dann ist das gut. Das Zweite ist natürlich, und du hast jetzt vorhin von den API-Keys gesprochen, also von den Schlüsseln, dort wird pro Token abgerechnet.
Da will ich kein Reasoning-Modell haben, weil die nicht sichtbaren inneren Monologe werden trotzdem abgerechnet, auch wenn ich das Ergebnis nicht bekomme.
Die Reasoning-Modelle sind in der Regel teurer, wenn man pro Token bezahlt, also über den API-Key, wenn man das Ganze einfach nur in dem 20 $ monatlichen Abo-Modell hat, merkt man das nicht sofort. Da sind natürlich die extrem teuren Modelle auch häufig eingeschränkt.
Ja, also genau, aus dem Grund, weil die ja viel mehr Rechenpower dann ziehen.
Genau.
Das heißt also, du sagst, wenn ich eine Flatrate im Grunde genommen habe, einen fixen monatlichen Betrag, nehme ich, solange ich kann, die großen Reasoning-Modelle.
Und die Zeit habe, genau.
Ja, die Zeit habe. Beim API-Key, und da gebe ich dir dann recht, da werden dann die kleinen Modelle wirklich interessant, weil ich rechne pro Token ab und ich sehe es immer ja mehr von der Programmierseite, weil ich mehr Software damit auch programmiere.
Ja.
Da merke ich das dann, also A, die Geschwindigkeit, kleinere Modelle sind dann nochmal, auch ohne Reasoning, sind die kleineren Modelle nochmal viel schneller als die größeren und natürlich auch billiger, weil nicht nur die Anzahl der Tokens ist wichtig. Je größer das zum Modell, desto teurer sind die Tokens.
Ja, genau. Einfaches Beispiel, wenn ich beispielsweise eine Excel-Liste habe und ganz viele Zeilen durchgehen möchte und immer irgendwas klassifizieren möchte.
Oh ja, erzähl mal, da hattest du doch dieses wundere Beispiel, vielleicht für den Zuhörer. Andreas war ganz begeistert von einer neuen, tollen KI-Software, die Excel-Sheets für dich analysiert hat. Das war toll. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, weil ich es dir ungefähr 10-mal gesagt habe, ich glaube, du hast geschafft, 100 Euro in 5 Minuten zu verbrennen, nicht?
Das ging schnell, genau.
Das ging schnell. Das waren eine Menge Tokens in dem Excel-Sheet.
Genau.
Aber war das Ergebnis
gut? Das Ergebnis war deutlich besser als damals ohne. Also man muss dazu sagen, das ist ein Add-in-Plugin, was man in Excel oder in Word nutzen kann. Aha. Und ich habe es halt dazu genutzt, um eine große Liste mit Einträgen zu klassifizieren. So, und habe das zum ersten Mal genutzt und habe aber am Anfang nicht darauf geachtet, welches Modell ich dort eingestellt habe. Habe die ersten 3 Einträge ausprobiert, habe gesehen, okay, es funktioniert und habe das dann mal für 6.000 gemacht. Und dann waren das sehr, sehr viele Aufrufe
plötzlich. Das ist eine wertvolle Lektion.
Ja.
Für dich und natürlich auch für unsere Zuhörer. Das heißt also, wenn man, im Grunde genommen ist es so, wenn man eine Flatrate hat, dann kann das nicht passieren. Die normalen Personal Accounts, da passiert das nicht, bei keinem Anbieter, soviel ich weiß. Wenn man anfängt, API-Keys zu erzeugen, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass es gefährlich werden kann. Kleiner Tipp, das mache ich immer. Ich mache oft API-Keys für Workshops. Also ich gebe halt Workshops für verschiedene Leute zu diesen Themen. Mhm. Und dann erzeuge ich halt immer einen API-Key für einen Workshop. Und die meisten Anbieter erlauben es, für einen API-Key ein Limit zu setzen. Mhm. Das mache ich natürlich immer vor dem Workshop, weil ich den Key dann natürlich Dutzenden von Leuten kostenlos zugänglich mache.
Genau, auch wie gesagt, die API-Keys haben ihre Vorteile oder ihre Vorzüge. Einmal, um die Abrechnung im Blick zu behalten und im Griff zu behalten und gleichzeitig auch, ja, wie gesagt, verschiedenste Modelle im Zugriff zu haben. Also, ob ich jetzt $20 zehnmal bezahle oder ob ich einfach die API-Keys nutze und ab und zu mal was prompte, aber bei allen gleichzeitig, macht natürlich einen Preisunterschied.
Genau. Aber wie gesagt, API-Keys, das ist dann für fortgeschrittene Nutzer, die auch selber vielleicht mal ein bisschen programmieren können. Allen anderen, ich würde einen kleinen Bezahl-Account empfehlen, weil bei den kostenlosen kann man 100% sicher sein, dass die Daten abgepumpt werden. Mhm. Bei den etwas günstigeren hat man zumindest einen gewissen Schutz. Mhm. Wie gesagt, Mistral hostet das Ganze in Europa und ist eine europäische Firma, die dem recht strengen europäischen Datenschutz unterliegt. Mhm. Von daher glaube ich, dass wer da ein bisschen vorsichtiger sein möchte, kann die ruhig mal ausprobieren. Mhm. Und dann ist aber die Frage, jetzt sagst du, okay, du hast bestimmt bei allen einen Account, das gönnst du dir. Ich habe bei fast allen einen Account, das muss ich mir gönnen. Jetzt ist aber die Frage, wenn man nicht einfach mal jedes Mal 6 Stück parallel jede Woche ausprobieren möchte, um zu wissen, wer diese Woche besser ist, wo kann ich denn mal gucken, wie gut dann diese Modelle im Vergleich sind, wenn ich nicht Stunden Zeit habe, das selber rauszufinden?
Ja, genau. Also es ändert sich häufig, weil auch die Modelle immer wieder erneuert werden. Auch Dinge, die man im Hintergrund gar nicht mitbekommt, erneuern sich. Was man nutzen kann, ist die LM-Arena. Die hast du mir mal irgendwann gezeigt, weil dort die verschiedenen Modelle quasi aufgelistet sind und auch ganz, ganz, ganz viele Modelle, die jetzt nicht Mainstream sind. Mhm. Und dort gibt es ja sogenannte Scores, die, glaube ich, aus dem Schach kommen,
richtig? Genau, den Elo-Score. Also bei der LM-Arena, das ist immer mein erster Go-To, weil ich halt nicht die Zeit habe, wirklich den ganzen Tag das nur auszuprobieren, so wie du. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Das heißt, bei der LM-Arena, das ist, wer auch wirklich mal anonym das schnell mal testen möchte, da kann man die Modelle nämlich kostenlos nutzen. Man kann also einen kurzen Chat führen und man bekommt, und das finde ich so toll, man bekommt ein unbekanntes Modell. Das heißt, die LM-Arena hat ein Chatfenster und man kann eine Frage stellen und bekommt 2 Antworten von 2 Modellen und man weiß nicht, welche das sind. Und man bewertet hinterher, welche man besser findet. Und dadurch bekommen die Modelle Punkte. Und dieses Punktevergabesystem funktioniert wie beim Schach. Das ist der sogenannte Elo-Score. Das heißt, beim Schach ist es ja so, also ich bin ein denkbar schlechter Schachspieler. Wenn ich Kasparov schlage, dann bekomme ich eine Menge Elo-Punkte. Wenn der mich schlägt, bekommt er wahrscheinlich gar keinen. Ja, und so funktioniert das bei den Modellen auch. Also Modelle, die bereits einen sehr hohen Score haben, wenn dann ein neues Modell kommt, das schlägt das, dann bekomme ich auf einen Schlag sehr viele Punkte. Und das, so pendelt sich das aus. Und da kann man dann sehen, also wenn man, kann man es einfach mal ausprobieren, aber man kann nicht gezielt Modelle testen, weil man weiß ja nie, welche man bekommt. Aber aus diesem Elo-Score, bei dem man dann helfen kann, die zu ermitteln, daraus werden dann sogenannte Leaderboards gemacht, quasi Hitparaden. Und es gibt eine allgemeine Hitparade, aber es gibt die Hitparaden zum Beispiel auch nach Sprache oder nach Anwendungsfall, was ich sehr praktisch finde, weil zum Beispiel manche Modelle besser Deutsch können als andere. Und dann kann man sich einfach den Elo-Score angucken. Dann bekommt man ein Gefühl dafür. Dann sieht man dann halt schon, dass die großen Anbieter stark dominieren. Ja. Also die Top 10 sind immer OpenAI, Google, Anthropic. Mistral stößt da auch schon rein in diese Top 10 teilweise. Aber man sieht auch dann zum Beispiel, dass es auch sehr gute Modelle gibt. Wenn man zum Beispiel Geld sparen muss, kann man dann schauen, ja, was gibt's denn bei Google gerade, was günstig ist? Und dann kann man halt schauen, wie die günstigeren Modelle auch performen. Ja. Und wenn man halt wirklich einfach gar keine Ahnung hat, man sagt mal, okay, jetzt mache ich mir mal so einen Mistral-Account, was funktioniert denn da? Dann kann ich ins Leaderboard gucken, kann gucken, welches das beste Mistral-Modell oder das beste OpenAI-Modell.
Oder umgekehrt, wenn ich beispielsweise meinen Anwendungsfall schon sehr konkret habe, beispielsweise Softwareentwicklung oder was anderes, kann danach filtern. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass selbst eben günstige, kostenfreie, teilweise Open-Source-Modelle gar nicht so weit weg sind von den Profimodellen.
Genau.
Und das ist tatsächlich sehr interessant, wenn man das später mal irgendwie im Unternehmen einsetzen möchte, das zu integrieren, ist viel leichter als oder datenschutzkonformer.
Wir müssen unbedingt die Folge über lokale Modelle machen, aber wenn man dann dahin geht, dass man es wirklich im Unternehmen einsetzt, dann muss man über die Open-Source-Modelle nachdenken, weil da gibt es welche, die können wirklich mithalten und da hat man dann die Möglichkeit, es auch selber zu betreiben.
Ja.
Ist nicht ganz leicht, aber es geht. Also, Fazit. Mhm. Wenn jetzt jemand sagt, okay, ich will das jetzt mal ausprobieren.
Ja.
Wie machen wir? Was sind die ersten Schritte?
Entweder man sucht sich schon ein konkretes Modell oder einen Anbieter raus, OpenAI, Claude mit Anthropic, Google und macht sich dort einen Account,
Mistral,
macht sich dort einen Account, loggt sich ein und kann quasi direkt den Chat nutzen, eine Möglichkeit. Ich würde es am Anfang erst im kostenfreien Modus machen und dann gucken, ob es sich lohnt, da irgendwie in den Pro- oder Plus-Account reinzugehen.
Man muss da ja nicht gleich was Wichtiges schreiben. Wenn ich ja weiß, die hören das alles ab, dann kann ich ja einfach mal ein bisschen rumspaßen und dann ist das ja auch gar nicht schlimm.
Genau. Und wenn man es dann schon eins konkreter haben möchte und vielleicht auch die Auswahl zwischen verschiedenen Modellen haben möchte, guckt man halt tatsächlich in die LLM-Arena rein und sich da die Leaderboards an, was für welchen Anwendungszweck irgendwie am besten gerade ist. Und das ändert sich, wie gesagt, gefühlt wöchentlich.
Wobei ich sagen muss, ich sage das immer den normalen Nutzern, die nicht 4 Accounts haben müssen, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man nicht immer das allerbeste Modell einsetzt, weil inzwischen die Verbesserungen immer kleiner werden und selbst das 20-beste Modell von der LM Arena ist immer noch fantastisch und es ist gar nicht schlecht oder gar kein Problem, wenn man nicht die Top 3 benutzt.
Ja.
Man kann immer noch produktiv und toll damit arbeiten.
Ja.
Ich glaube, dass sollte reichen, dass man den Einstieg bekommt, oder?
Absolut. Und was mir nochmal wichtig ist, auch vielleicht zum Fazit noch zu sagen, ganz am Anfang, als die Modelle publik wurden und ich das auch angefangen habe zu nutzen, gab es noch eine extrem große Scheu davor. Und mittlerweile nutzen es relativ viele Leute, aber es gibt immer noch eine große Scheu davor. Ich glaube, man kommt nur an diese Themen ran, wenn man das praktisch wirklich in die Finger nimmt oder in die Hände nimmt. Und das ist mein Riesenappell, falls jemand noch nicht diese Modelle genutzt hat, auch mal verschiedene Modelle auszuprobieren oder sich mal wirklich einen Account zu machen und unterschiedlichste Dinge damit zu erzeugen.
Genau. Sich mal Zeit nehmen.
Ja.
Und wer noch ein bisschen Angst vor der Technik hat, dem empfehle ich unsere erste Folge, weil da haben wir ja erklärt, Angst muss man davor eigentlich nicht haben.
Cool, dann sind wir, glaube ich, durch für heute.
Ja,
danke, ich hoffe, Christoph.
Ja, danke, Andreas, für deine Zeit. Vielen Dank euch
fürs
Zuhören und hoffentlich dann in der nächsten Folge wieder. Tschüss.
Tschüss.
Liebe Zuhörer, das war es heute von Künstlich Klug. Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren mit dem LLM-Anbieter eurer Wahl. Erzählt uns doch, wofür ihr euch entschieden habt und teilt uns gerne eure Fragen, Wünsche und Gedanken zur heutigen Folge über die E-Mail in der Beschreibung mit. Wir hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Folge von Künstlich Klug wieder dabei.